Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 12. November 2012 zum Thema Was ist Sozialgravitation? Zu Gast ist Jörg Krennmeier, Wirtschaftswissenschaftler, Trainer und Coach. Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir werden uns heute einem Thema widmen, das uns in irgendeiner Form alle betrifft, mit dem Stichwort Sozialgravitation oder anders genannt auch Humangravitation. Es geht im Wesentlichen um all diese Begriffe, die Sie schon hier sehen, Vertrauen, Attraktion, das, was sich zwischen Menschen abspielt und das man auf kognitive und emotionale Weise versucht zu ergründen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich sehr, sehr herzlich unseren heutigen Gast begrüßen, unseren Referenten, Herrn Dr. Jörg Krennmeier.
Danke.
Ein paar Worte noch zu seiner Person. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist derzeit als selbstständiger Berater, Trainer, Coach unterwegs. Und wie ich zuerst gerade gehört habe, kommt demnächst ein neues Buch heraus. Das möchte ich auch gleich ein wenig promoten, weil sich das natürlich auch ganz intensiv mit oder sehr speziell mit diesem Thema Humangravitation auseinandersetzt. Das heißt, vom gesunden Ich zum idealen Wir. Und wie ich gehört habe, wird es in 2 Wochen ungefähr am Markt sein und Sie können sich dann gleich noch tiefer in die Materie einlesen. Herzlich willkommen noch einmal und okay. Bitteschön.
Dankeschön. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Sie werden jetzt von 30 Minuten Humangravitation, brauchen wir überhaupt zu lange, um zu erklären, was da alles passiert zwischen uns Menschen. Ist doch eher recht durchschaubar, einfach. Also normalerweise in den Trainings mache ich das immer ein bisschen interaktiv. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir ja dann die Tonspur des Sprechers dabei haben. Aber wir hoffen, also ich werde jetzt einfach mal das Grobkonzept der sozialen Humangravitation vorstellen. Möglichst einfach natürlich. Und in der Diskussion können wir dann alle offenen Fragen irgendwann anschneiden und möglichst hoffentlich auch abschließend klären. Herausgegangen ist das Ganze aus der funktionalen Humantheorie. Warum heißt das so? In meiner Forschungsbereich habe ich immer gefragt, okay, wie funktioniert der Mensch? Es hat mich während dem Studium ein bisschen genervt, dass zum Thema Motivation dutzende Theorien gibt, zum Thema Entscheidungen dutzende, Führungsstärke dutzende, hunderte. Meine Idee war eigentlich schon, irgendwo eine einheitliche, ganzheitliche Erklärungstheorie zu schaffen, wo man sagt, okay, ja, aus dem heraus kann ich mir natürlich das ganze Verhalten erklären und darunter natürlich auch die zwischenmenschlichen Gefühle. Um jetzt aber das Zwischenmenschliche verstehen zu können, müssen wir grundsätzlich mal ganz kurz herabreißen, wie wir als einzelne Menschen funktionieren. Weil nur dann kann ich das Wir vernünftig erklären, wenn ich verstehe, wie das Ich grundsätzlich funktioniert. Wie man jetzt das sieht, jeder von uns hat so wie Ziele im Leben. Und wann so die Bedürfnisse sind, das heißt grundsätzlich mal Überleben so ein Ziel, und man sagt, ja, da kommen wir alle mit. Evolutionstechnisch auf das Überleben unserer Art, wobei das werden wir eher so sehen, okay, das Überleben unserer Nachkommenschaft, das ist was uns sehr, sehr wichtig ist, kann über dem persönlichen Überleben sogar stehen. Aber aus dieser Zielstruktur, und die schauen wir uns nachher, wenn es da noch Interesse gibt, auch nochmal ein bisschen genauer an, ergeben sich jetzt die großen Unterschiede in uns Menschen. Das heißt, jeder von uns hat unterschiedliche Gewichtungen von dem, was man im Leben erreichen will, was man im Leben braucht. Das heißt, der eine hat ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Das kann aus sehr frühe Prägung heraus entstehen. Aber wie befriedigt man jetzt das Sicherheitsbedürfnis? Es kommt auch sehr stark darauf an, was für Entwicklung man gemacht hat, in was für einem Haus man aufwacht, in was für Umgebung, wie die Eltern aufgestellt sind. Braucht man sich nur vorstellen, jetzt wächst ich auf in einem sehr materiellen Einfluss und mir wird das ganz Kind gesagt, ja, schau, dass du jetzt genug verdienst, dass du genug materielle Sicherheiten hast, dass du Zusatzversicherung hast, dass du ein sicheres, großes Auto fährst, damit du nicht zweiter bist, wenn du reinfährst, dass du in einer sicheren Wohngegend wohnst, mit einem Alarmanlage, alles Dinge, die du über Geld im Prinzip erwerben kann. Jetzt wächst drei Häuser weiter wie andere auf und da wird das andere ganz anders gelebt. Wenn es da ein Problem gibt, gehen die Eltern zum Nachbarn, gehen zu den Verwandten, man quatscht ein wenig, lacht ein wenig, hilft einander. haben wir ganz andere Prägung. Das heißt, unsere Bedürfnisstruktur funktioniert im Prinzip so, ich habe ein Ziel und wir lernen, wie können wir, oder Bedürfnis, wie kann ich dieses Bedürfnis befriedigen? Und das lernen wir über das, indem wir es da andere abschauen oder durch Ausprobieren, was funktioniert, und das koppelt sich dann dran. So entwickelt sich eine Bedürfnisstruktur heraus, die wir uns nachher gerne ein bisschen anschauen können. Das sind immer die Ziele, das ist das, was wir eben wollen. Jetzt ist noch recht unterschiedlich, wie wir es erreichen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns hier Ziele anstreben. Und da sind wir jetzt auf der Ebene der Werte. Werte, kurzfristig gesehen, sind ja eigentlich was ziemlich Hemmendes. Das stehen uns ja eigentlich oft blöd im Weg. Weil wenn du hier und ein bisschen skrupelloser sein kannst, kannst du viel schneller deine Ziele erreichen. Und teilweise wird das ja vorgelebt heutzutage, ziemlich radikal. Und die Leute sind erfolgreicher teilweise. Kann es im Sinne des Erfinders sein, dass die Leute, sind Werte jetzt ein evolutionäres Hindernis? Also sind die evolutionär weiter vorne, die was keine Werte haben? Oder vielleicht doch nicht? Ist auch ein wichtiger Punkt. Tatsächlich, und da sind wir jetzt ein bisschen bei dem Thema, was wir draußen angesprochen haben, Thema Vertrauen. Werte sind eine Art Metaziel. Die schützen unsere langfristigen Ziele. Kurzfristig, wenn man Werte frei handelt, ist man tatsächlich oft schneller am Ziel, weil das mir wurscht, ob ich liege, das mir wurscht, ob ich jemanden betrüge oder ausbeute. Nur kann ich auf die Person nachher noch zählen. Und wie wird die Person über mich sprechen, wenn herauskommt, wie ich agiere? Früher war es natürlich, wenn wir nicht so mobil waren, das heißt, heutzutage fliegst du in ein anderes Land, fängst du neu und kannst wieder alle prellen, super. Das ist ein großer Vorteil der Globalisierung. Man kann öfter was falsch machen, wenn man flexibel genug ist. Aber grundsätzlich natürlich ist die Idee dahinter, hinter diesen Werten, handle so, dass die Leute in Zukunft auch darauf vertrauen können, wie du handelst. Das heißt, wenn du immer wieder gleich handelst und man darauf vertrauen kann, wie du handelst, dann kann man auch aufeinander bauen. Das heißt, das ist eine die Grundsubstanz für eine Gesellschaft ist eigentlich die Werte. Sobald die verloren gingen und das Vertrauen zwischen die Leute wegbricht, kann es keine starken Partnerschaften mehr geben. Und wenn ich mache viele Beratungen und Karrieregespräche von Leuten, die wahnsinnig viel Erfahrung schon haben, und die sagen, was einer heute oft abgeht, ist eben diese Handschlagqualität teilweise. Früher hast du keinen Vertrag gebraucht. Du hast das Wort gehabt und das Wort war wesentlich gewichtiger wie jeder Vertrag, den man heute unterschreiben kann. Und was macht das? Das macht es wahnsinnig leicht und dynamisch mit solchen Leuten zu arbeiten. Weil ich sage, das ist so, passt. Und ich weiß, das ist so. Und ich brauche es nicht hinterfragen, was denkt das, wie konnte man mich vielleicht austricksen, sondern ich weiß, das hat Hand und Fuß. Und ich kann darauf aufbauen und ich brauche nicht diese Szenarien entwickeln, wie ich mich nur mehr zusätzlich absichern kann, wie ich gegenarbeiten kann. Das heißt, wenn dann wirklich Handschlagqualität da ist und Werte da sind, kann man einfach viel schneller, viel effektiver arbeiten. Und das ist es, wo wir draußen gesprochen haben, das ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil, den halt viel auch Unternehmen, wie wir gestern gesagt haben, oder vorher schon gesagt haben, ein bisschen verspielt haben. Weil wir alle wissen, brauchst Arme nur einmal gegen deine Werte agieren, das kommt auf, das zurückzugewinnen, Vertrauen zurückzugewinnen, das ist brutal schwer einfach. So, das heißt, wir haben jetzt unsere Ziele, die wir erreichen wollen, wir haben die Werte, die ein bisschen beschreiben, okay, auf welche Art und Weise erreichen wir unsere Ziele. Was wir natürlich auch noch brauchen können, um unsere Ziele zu erreichen, sind unsere Fähigkeiten. Das heißt, wir kennen gewisse Sachen besonders gut. Der eine kann super zeichnen, ich nicht, aber andere halt. Der andere ist ein super Analytiker, der nächste ist wahnsinnig kreativ und so haben wir alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das bildet so im Prinzip einen Anzeigen, was grün ist, ist jetzt sehr stark ausgeprägt und bei anderen Sachen sind wir nicht so gut. Letztendlich nehmen wir das eher so als Stärken und Schwächen wahr. Das ist jetzt für mich nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil Stärken und Schwächen ist nicht nur bei den Bewerbungsgeschichten Thema, sondern generell. Über die Motivationsseminare, uns werden oft sehr stark Schwächen eingeredet. Also was mir oft gesagt worden ist, was ich nicht kann, angeblich, nicht vernünftig Deutsch, das haben meine Deutschlehrer immer wieder gesagt, weiß nicht, ob er die irgendein Buch geschrieben hat, aber wurscht. Man da hat natürlich ein Recht gehabt, ja. Aber man kann sie entwickeln, Gott sei Dank. Aber also mir ist gesagt, wenn die zweite Hack schaffe ich nicht, also die Handelsakademie, und man wird so oft klar geredet und die Sachen prägen sich wahnsinnig stark ein. Also wenn du als Kind immer was gesagt hast, du hörst es auch zusammen später nur, dann entsteht oft dieser Glaube daran tatsächlich, dass das eine Schwäche ist. Was wir dann machen, ist, wir konfrontieren uns nicht mehr mit diesen Dingen. Wenn ich Mathe nicht kann, lasse ich Dinge, wo ich Mathe brauche. Weil ich kann es ja nicht, ich bin schlecht. Wo ich schlecht bin, scheitere ich tendenziell häufiger. Das ist aber unangenehm. also meide ich es. Und der natürlich in dem Bereich auch nicht mehr besser. Woher? Das heißt, solche Schwächen können sich sehr stark ausprägen, natürlich auch Stärken. Das heißt, Stärken haben wir genauso. Die Symbolik heißt jetzt, die Rot, das sind die Dinge, die wir nicht haben, grün sind die Dinge, die wir haben, die grünen, das sind halt Stärken, die wir haben, aber auch das große Minus, irgendwo Schwäche, die wir haben, zum Beispiel, ich habe es gehasst, vor Leuten zu sprechen, habe mit einer China, war eine wahnsinnige Schwäche. Warum? Nicht, weil ich Programmierer unbedingt sein hätte wollen, oder Maler oder so, aber ich wollte halt das, was ich in der Entwicklung, in der Forschung herausgebracht habe, auch vermitteln. Und dann ist natürlich eine wahnsinnige Schwäche. Weil das, was mir besonders wichtig hier ist, jetzt mal unabhängig von dem Thema, Stärken und Schwächen beziehen sich immer nur auf unsere höchstpersönlichen Ziele. Wenn wir irgendwas nicht haben, aber es ist kein Hindernis für unsere persönlichen Ziele, also es hält mich nicht davon ab, das zu erreichen, was ich will, dann ist das keine Schwäche, dann ist es wurscht. Und man darf sich über das dann nicht so wahnsinniges Backerl um mich hängen. Weil ich kann so viele Sachen nicht, wenn ich nur über die Sachen nachdenke, was ich nicht kann, was aber eigentlich egal sind, dann rühre ich mich nicht mehr, dann bewege ich mich nicht mehr, dann komme ich ja nie an meine Ziele an, obwohl ich es vielleicht könnte. Ja, was es nach außen bringt, das heißt Ziele, Werte, merkt, also das sind innere Merkmale, die Eigenschaften, das sind alles Dinge, die in uns drinnen sind, das sieht kein Mensch so direkt. Was man draußen sieht, sind eben, wie kleiden wir uns, wie bewegen wir uns, wie sprechen wir, was tun wir, und das heißt Äußerungen, Handlungen, alles, was nach außen bringt, alles, was durch unsere Sinne erfassbar ist, ist das, das ist unsere Grundlage, also natürlich für die menschliche Wahrnehmung und damit auch dafür, wie wir andere Menschen einschätzen. Das heißt, das war jetzt nur so ganz schnell Abriss von dem, wie es ich funktioniert. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Aber wir haben ja noch eh noch Zeit zum Diskutieren. Aber spannend ist natürlich, okay, ich weiß jetzt, wie ich funktioniere, aber wie weiß ich, wie es für andere funktioniert. Im Prinzip konstruieren wir uns Menschen. Ich sehe gar nicht hinein, aber ich sehe äußere Reize. Das heißt, ich sehe, wie sich jemand eben kleidet, wie jemand spricht, ob jemand etwas aufhebt, von wem man es abfällt oder vorbeigeht und nur so weggeschaut, ich habe es nicht gesehen. So, ne? Dann brauche ich natürlich auch nicht aufhören, das ist nämlich sehr praktisch. Und von diesen äußeren Reizen schließen wir dann auf innere Eigenschaften, auf Ziele und auf Werte. Und da ist natürlich, das ist alles konstruiert. Also wir können nicht hineinsehen in den Menschen, wir können nur urteilen und vorurteilen. Ganz kurz zum Thema Vorurteile, auf dieser blauen Folie schon, Vorurteile per se haben wir alle, es geht gar nicht anders. Weil wie kann ein Mensch urteilen, wenn ich nichts über den Menschen weiß? Vorurteile per se sind nichts Schlechtes, das ist ausgearbeitete Vergangenheit. Das heißt, ich mache meine Erfahrungen, zum Beispiel, man wird halt von jemandem segiert in der Kindheit, oder gleich von drei, und drei sind, drei tragen jeweils irgendwie gern ärmellose Pullis. Und wenn es zwei, dreimal ist, zufällig, das ist natürlich reiner Zufall, dann sind wir Menschen in Zukunft, die auch ärmellose Pullis tragen, per se ja, bedrohlicher. Weil das löst natürlich diese Erinnerung aus. Das heißt, Sympathie ist ein ganz wichtiger Faktor, weil warum der erste Eindruck, das wissen aber, passiert ja wahnsinnig schnell. Erster Eindruck, das ist ein Sekundenbruchteil, ich sehe was, und kann quasi reflexartig schon erste Emotion wahrnehmen. Das ist extrem wichtig und das ist relativ leicht ableitbar, weil früher ist oft erst ums Überleben gegangen. Das ist der erste Mechanismus, immer Freund-Feind, Bedrohung oder Nicht-Bedrohung. Und das muss wahnsinnig schnell sein. Weil wenn man sich zurückerinnert, so vor 10.000 Jahren, ich hoffe, wir haben eh alle gute Urgedächtnis, steckt in unsere Gene irgendwo noch drinnen, muss man tief noch graben. Da ist man halt wirklich, wenn du über die Steppe marschiert bist und da ist wir oder mit einer Gruppe, die über die Steppe marschiert bist und da kommt ein Raubtier, ja, musst schnell einschätzen können, Freund oder Feind. Ich meine, da ist relativ simpel. Also du wirst jetzt nicht hingehen und sagen, diskutieren wir es aus mit einem Geoparden oder mit einem Säbelzahntiger, weil, ja, der diskutiert anders wie wir. und dann ist es wichtig, du brauchst nicht der Schnellste seiner Gruppen, aber du darfst definitiv nicht der Langsamste sein. Der, was am langsamsten schaut, der, was die schwächsten Fears hat, das ist dann Evolution. Ja. Also da kriegst du von der Evolution die rote Karte, wir wissen, wie es im Dialekt heißt, die Karten. Das heißt, da hast du kein Problem mehr, aber du kannst du nicht mehr fortpflanzen und das heißt, der mit dem langsamsten Reizen, mit der langsamsten Verarbeitung, der fällt aus. Die, was sehr schnell reagieren, die können sich fortpflanzen, die kommen weiter. Und dadurch wird natürlich das immer wieder beschleunigt. Und immer die Schnelleren weiterkommen, wird es immer intensiver. Und jeder Sekundenbruchteil kann natürlich eben diese letzte Entscheidung bringen, diesen einen Schritt, der was mir in Sicherheit bringt, wo ich mich noch verstecken kann, bevor ich vielleicht erst gesehen werde oder eben nicht. Und Sympathie, warum ist es auf dieser oberen Ebene? Sympathie, man sagt es da, gleich und gleich gesellt sich gern, hat sehr viel damit zu tun, wie wir die Welt sehen. Und auch was wir als gut und schlecht erkennen, also welche Werte wir in uns tragen. Und von Menschen ähnlich denken wie wir, und das sehen wir zum Beispiel beim Humor wahnsinnig gut, dann sind uns die Menschen sehr schnell sympathisch. Darum sagt man, Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Wenn du mit einem Menschen herzlich lachst, immer wieder, dann ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass da grundsätzlich was passt. Warum ist das so? Weil Humor, ich meine, man kann ja nicht über alles lachen. Grundsätzlich sollte man mal verstehen, von was geredet wird. Wenn man das nicht versteht, gut, wir lachen schon, wenn wir höflich sind manchmal. Aber man sieht es im Auge gleich, wenn man nur so schaut dabei. Also man weiß, okay. Man hofft halt nur, ja, man lacht, kommt die Einsicht. Aber leider ist es oft dann nicht so. Humor ist quasi nicht nur das, was ich kenne, sondern es wird irgendwie verzerrt, es wird übertrieben, es wird in einen komischen Zusammenhang gebracht. Und nur wenn ich diese Art zu denken mitgehen kann, dann ist es so komisch für mich. Wenn ich etwas, was bekannt ist, auf neue Art darstelle, dann kann es so einen verzerrten, witzigen Charakter haben. Und da spiegelt eben sehr schön die Art und Weise wieder, wie wir denken. Das heißt, auf der einen Seite schon Werte, was nehme ich an, das gut ist, das ist richtiges Verhalten im gemeinsamen Verhalten, aber genauso auch die Art und Weise zu denken. Und natürlich in gewisser Weise auch die Ziele, weil wenn ich eine ähnliche Sicht auf die Welt habe, werde ich auch ähnliche Dinge verfolgen. Das müssen nicht die gleichen sein, aber ähnliche. Das heißt, da geht es eher in Richtung Sympathie, mit welchen Menschen würde ich gerne gemeinsam einen Weg gehen. Weil ich vielleicht auch teilweise den gleichen Weg habe, weil ich die gleichen Ziele verfolge. Attraktivität und Attraktion entsteht auf dieser Ebene, ja, ich gehe jetzt mit dem gleichen Weg. Aber besonders interessant ist natürlich dann, wenn ich diesen gemeinsamen Weg schneller gehen kann, zu zweit oder zu mehr, als alleine. Das heißt, wenn wir uns in den Fähigkeiten auch noch ergänzen. Das heißt, in dieser Darstellung hat dieser eine, diese große Schwäche links, dem Feld dieses Plus ist rot, der andere hat diese Fähigkeit. Und das ist dann imponierend, wenn ich denke, okay, das ist so eine wichtige Fähigkeit. So wie es bei mir früher war. Dass ich habe wahnsinnig bewundert, wenn Menschen auf andere zugehen können und so schnell einen Kontakt herstellen können. Und ich dachte, das kann gar nicht sein. Also für mich war es unmöglich. Und selbst wenn ich die Leute unter Drogen setze, hätte ich das wahrscheinlich nicht gebracht. Und irgendwann habe ich das, naja, aber irgendwie geht's. Und ich habe das bewundert. Das habe ich als eine wahnsinnig tolle, großartige menschliche Fähigkeit wahrgenommen. Und deswegen haben wir Menschen wahnsinnig imponiert, die das Kinder haben. Meine besten Freunde, die haben eben diese Fähigkeiten gehabt. Sind wir schon ein bisschen beim Thema Freundschaft? Wann ist wahnsinnig anhaltend und hochwertig? Natürlich muss die Sympathieebene passen. Das heißt, du musst gewisse Ähnlichkeiten im Denken musst du haben. Das muss nicht, es gibt keine 100%, also das war eh langweilig. Also 100% waren langweilig, weil, na gut, man kann sich schon selber zum Freund haben, aber was willst du demnächst erzählen? Also das ist ja irgendwo also, reduziert. Also wenn man wegen komplett ähnlich ist, braucht man, also vielleicht hat jeder irgendwer so einen Menschen, wo ich sage, da brauche ich nicht viel sagen und der versteht mich einfach. Der braucht wenige Worte. Jemand anderen würde es erklären und ich komme nach einer halben Stunde halber noch nicht zum Ziel. Und ich rede und rede und man redet wahnsinnig aneinander vorbei. Darum passt das weh im doppelten Sinne, weil das hat für mich, also den Begriff der Wellenlänge. Man schwingt auf einer ähnlichen Wellenlänge. Und das ist beim Reden natürlich, merkt man das wahnsinnig schnell. Also mit gewissen Leuten habe ich einfach eine Transferrate, da kriege ich Wissen wahnsinnig schnell um mich. Darum eben auch zum Aufbau von Teams und Gruppen und auch in Organisationen ist ein Faktor, der was teilweise gewaltig unterschätzt wird. Weil da spreche ich von einem Vielfachen. Da rede ich nicht von 3% schneller arbeiten, sondern da rede ich, wenn ich mit dem richtigen zusammenarbeite, komme ich ums 10-fache schneller voran. Also man in einem anderen Arbeit. Freundschaft ist aber dann großartig und das finde ich so genial beim Menschen. Also der Mensch macht Dinge möglich, die in der Physik unmöglich sind. Das heißt, Gravitation ist zwar angelehnt an die Physik, aber beim Menschen ist es so, dass zwei Menschen zueinander aussehen können. Das ist genau der Faktor, der Bereich, wo Freundschaft dann oder wo Teams wahnsinnig stark werden, wenn die Menschen zueinander aussehen. Weil ihr Stärke habe, was vielleicht dem anderen fährt und der andere Person eine Stärke, die mir fährt. Das heißt, ich kann zu dieser Person aufsehen, wenn die Sympathie nicht passt, und die Person kann zu mir aufsehen. Und das ist natürlich das Beste, was man haben kann, weil dann möchten beide in der Nähe des anderen sein, man ist gerne in der Nähe. Und wenn es etwas ist, was nicht so leicht erworben werden kann an Fähigkeiten, ist es eine sehr haltsame Attraktion. Bei Freundschaft kommt natürlich irgendwann das Thema der Gewöhnung dazu, das heißt, man hat gemeinsame Erlebnisse, über den auch gern gesprochen wird, das ist auch so dieser Kit, der was dann über, also nicht das Auto, sondern der Klebstoff, der was das dann über längere Zeit zusammenhält, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich. Das heißt, und dann eben dieses Vertrauen, das ich dann auch habe in diese Personen. Und jemanden, den ich vertrauen kann, gebe ich gerade in einer Welt wie heute nicht mehr so gern her. Weil einfach unser Vertrauen ineinander nimmt, also wie früher auch, war das auch nicht so besser, wahrscheinlich. Aber man hört so viel halt drüber. Und ich finde es immer, eben heute hört man braucht da einen Ehrenkodex und da einen Ehrenkodex. Also immer über die Sachen, über die man so viel reden muss, da betritt man schon einen blöden Weg. Also wenn man nicht drüber reden muss, dann ist es gut, wenn er funktioniert. Man redet eigentlich über die Sachen, die was kaputt sind. Darum gut, wenn man darüber redet und wieder schaut, dass man das wieder ein bisschen auf drei kriegt. Und da geht es eben auch darum, gerade bei den Werten, die wir vorgesagt haben, diesen Nutzen wieder klar zu machen, was das ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches oder so. Das ist ein Naturmechanismus, wie die Gravitation. Also das kann ich anders nicht machen. Das heißt, Grundmechanismus der humanen Gravitation ist, die Menschen zusammenzubringen, die einen gemeinsamen Weg haben oder Teilwege, beziehungsweise die sich wahnsinnig gut ergänzen, weil es kann schon mal sein, ich kann mich dann vielleicht nicht wahnsinnig gut, aber der hat was in diesen Phasen meines Lebens brutal braucht. Dann mag es zwar anstrengend sein, die Zeit, die ich mit den Menschen verbringe, weil die Wellenlänge sagt man, okay, du musst halt eigentlich weg von dem, weil das passt irgendwie nicht, ich habe plötzlich Bauchgefühl, aber ich brauche einen. Das sind ja so Zweckgemeinschaften, wo ich sage, die Attraktion ist jetzt für mich stärker als die Abstoßung über die Sympathie, aber sobald ich das habe, was ich brauche, bin ich wieder weg. Und es kann auch sein, dass man jemand sympathisch ist. Und am Anfang ist alles neu, man tauscht sie aus und man trifft sie öfter und dann hat man einiges über diesen Menschen gehört. Man mag ihn neu, wenn man wahnsinnig gern. Aber man hat sie nicht mehr so viel zum Sagen. Und dann ist die Attraktivität kann auch ein bisschen schwinden. Weil das hat jetzt, Attraktivität, das hat jetzt nicht nur was mit Mann und Frau zu tun oder Mann und Mann oder wie auch immer. Also nicht nur fortpflanzungsorientiert, sondern bei Freundschaften genauso, bei Partnerschaften jeder Art. Immer das gleiche Prinzip. Nicht nur beim Menschen, grundsätzlich überall in der Natur. Ist immer das gleiche Prinzip. Das Prinzip der Attraktivität geht ein bisschen unter die DNA, also das weiß man ja, die Genetik. Das heißt, dass sie eher Partner finden, die sich da, dass sie ergänzen auf dieser Ebene. Darum, dieses Gegensätze ziehen sich an, da gehe ich nicht ganz mit. Also Ergänzendes, das schon ergänzend auf meine persönlichen Ziele hin, das ist anziehend. Die Dinge, die mir fehlen, um meine Ziele erreichen zu können, die ziehen mich natürlich wahnsinnig stark an, weil da hilft mir jemand weiter. Und das Ganze, das Gute ist, dass sehr viel davon unbewusst passiert. Das heißt, man braucht das nicht zu sehr rationalisieren. Warum soll man es vielleicht trotzdem verstehen? Weil dieser Mechanismus ja nicht immer so perfekt funktioniert. Das heißt, vielleicht ein kleines Beispiel dafür, das sieht man da eh ganz nett. Also man sieht auf diesem Bildschirm jetzt ein schmales Rechteck, das jetzt von links hell auf rechts dunkel geht. Und der große ist von links dunkel auf rechts hell geht. Für jeden erkennbar. Ja. Und bereits hier macht man einen gravierenden Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal das umgebende weg tue, sieht man, dass das überhaupt nie eine Färbung gehabt hat. Das heißt, wir nehmen Dinge halt wahnsinnig schnell verzerrt wahr, weil wir nicht immer nur eine Punktwahrnehmung haben, sondern wir setzen die Dinge immer in Relation. Und genauso wie ich meine Vorurteile habe, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, weil wenn ich jemanden kennenlerne, der was mich an jemanden erinnert, den ich sehr gern gehabt habe, habe ich sofort so ein angenehmes, nettes Gefühl. Aber das können nur die Augen sein, oder das Lächeln, oder die Art und Weise, wie sich jemand bewegt. Das mag man dann gar nicht bewusst sein. Aber der ist mir irgendwie sympathisch, weil das jemand war, der was, oder jemand ist, der was mir an jemand erinnert, der mir vielleicht Vertrauen eingeflößt hat früher. Und diesen Effekt, auch wenn ich ihn weiß, der geht nicht weg. Außer ich mache mir die Dinge einzeln bewusst. Und ich würde mir das natürlich dann bewusst machen, wenn ich merke, ich ziehe die falschen Menschen an. Nicht Menschen, die mich stärker machen, sondern Menschen, die mich abziehen. und zwar in Massen, dann ist es problematisch. Dass man mal jemanden hat, der was man ein bisschen draufkostet, das ist ja kein Thema. Weil dann kann man, man kann ja ruhig Kraft geben, aber nur so in dem Ausmaß, wo ich es selber habe. Da sind wir eben ein bisschen bei dieser Symbolik auf dem Buch, diese Balance. Also ein ganz wichtiger Ausdruck für mich ist ja die Stärke von Menschen liegt eigentlich in der Balance gewisser Dinge. Zum Beispiel Egoismus und Altruismus. Also Altruismus ist ja witzigerweise heute eher Fremdwort. Egoismus kennen wir alle. Jeder weiß, was Egoismus ist, oder? Altruismus ist genau das Gegenteil. Ist gleiche Bedeutung umgekehrt. Egoismus heißt, ich stelle mich über die anderen. Altruismus heißt, ich stelle die anderen über mich. Und perfekt ist dann, wenn ich das in der Balance habe oder so leicht hin und her wippen kann. Das Problem ist, wenn ich komplett egoistisch bin, dann wird es skrupellos. Weil wenn die anderen wurscht haben, für was brauche ich Werte? Mir sind die anderen eh egal. Dann ist mir egal, wenn ich die verletze. Werden sie die Leute aber irgendwann abwenden, logischerweise. Meine, wenn das einmal durchkommt und das wird so ein Muster, ja, warum sollten sie solche Leute mit mir abgeben? Wenn ich wahnsinnig altruistisch bin, das ist auch nicht gesund. Weil wenn ich auf mich vergieße, auf meine Weiterentwicklung, darauf, dass ich stärker wir und bleibe, mich weiterentwickelt, habe ich irgendwann nichts mehr zum Geben. Und wäre ja auch uninteressant für die anderen Leute. Und die Leute sind wieder weg. Und ja, beide Seiten mache ich mir aber kaputt langfristig. Weil wenn ich komplett allein bin, und dann sind wir schon bei der Bedürfnisstruktur, ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Wenn ich ganz alleine bin, frustriere ich halt ein ganz elementares Bedürfnis. Also das ist jetzt eine ganz grobe schematische Darstellung von einer Bedürfnisstruktur. Die fängt jetzt rein von der Evolution an mit dem Artenüberleben. Jetzt mag manche sagen, nein, das persönliche Überleben ist doch eigentlich wichtiger. Darum ist aber eingangs zum Artenüberleben heißt das Überleben meiner persönlichen Nachkommenschaft. Das muss aber nicht einmal eine Person sein. Weil wir wissen, dass die Menschen auch für Ideale in den Tod begeben haben. Oder für eine Idee. Das heißt, wie ich etwas weitergebe und wie das dann geprägt ist wieder. Da sind wir wieder bei der Prägung. Wenn mir Wissenschaftler imponiert haben, möchte ich vielleicht in dem Bereich was machen. Und dann werden meine Ideen, es wird dann die Nachkommenschaft. Und wenn ich vielleicht keine so starke Prägung im familiären Bereich habe. Also diese Struktur verändert sich bei jedem Menschen mit jedem Erlebnis, was wir haben. Mit jedem Ereignis, was entsteht, ändert sich das. Wenn man am Anfang zum Beispiel sagt, man hat das Artenüberleben ist noch höher, das heißt, der Altruismus wäre eigentlich höher, aber du rückst ständig deine Watschen vor die anderen Leute in dem Leben. Du wirst nur gemobbt, du wirst nur fertig gemacht. Warum solltest du jetzt so viel Bedeutung auf andere Menschen legen? Das wirst, die Umwelt zwingt dazu, dass es selber unter den Egoismus runterkommt. Das heißt, die Umwelt kann mich in Egoismus eintreiben. Wenn ich es nicht verstehe, und das ist eine gefährliche Geschichte ist, weil das verändert mich mit meiner kompletten Persönlichkeit, diese Gewichtungen. Wie es grundsätzlich zum Lesen, wenn man es am Anfang sagt, das Artenüberleben, was kann ich tun, um das Artenüberleben zu begünstigen? Ich sollte selber auch leben, das hilft. Fortpflanzen, auf Dauer gesehen, schaut auch nicht, also wenn man langfristig überleben wird in der Gattung. Persönliches Wachstum ist ein unglaublich wichtiges Bedürfnis, was heutzutage eigentlich schon seit dem Taylorismus, seit dieser starken Industrialisierung und dieser Vereinfachung der Arbeit, immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich war jetzt sehr viel mit Leuten, die mit Burnout gekämpft haben oder mittendrin sind. Da ist tatsächlich sehr oft so, teilweise, also es kommen oft mehrere Faktoren sagen, dass sie zum Beispiel etwas sehr lange machen, immer wieder das Gleiche, aber keinen Sinn mehr drin sehen. Sinn, da stellt sich oft die Sinnfrage im Leben, oder? Sinn ist tatsächlich das, was wir, das Gefühl, was wir haben, was wir der Umwelt bedeuten oder dem Umwelt einen Nutzen beitragen. Darum ist manche Leute fallen zum Beispiel in der Pension in ein wahnsinniges Loch, sie sagen, ich sehe keinen Sinn mehr, weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oder generell im Job, sie sehen im Job keinen Sinn mehr. Am Anfang tust du deswegen Geld und weil die Familie abgesichert werden soll. Und irgendwann ist es jetzt abgesichert, das heißt, Artenüberleben ist da drinnen, also Artenüberleben ist das Stärkste, das heißt die Familie absichern. Wenn das in Gefahr ist, werden uns viele Dinge unwichtig. Das heißt, da hole ich mir den Sinn darüber, dass ich meine Familie ernähre und absichere. Wenn das aber gewährleistet ist, dann ändert sich nicht diese Struktur auch, nur wir sind uns dessen nicht bewusst und wir dann einfach weiter dahin. Nur was wir merken, wir jeden Tag stehen immer schwerer auf, es rennt fraal ständig, man ist unglücklich, es sind die Dinge einfach anstrengend. Die Dinge, die mich vielleicht früher gezogen haben, das heißt, die, was ich mit viel Energie gemacht habe, muss ich halt mit wahnsinnig viel Energie machen. Dann weiß ich, dass ich da auf dem falschen Weg bin. dann zeigt meine Zielstrecke eigentlich dahin, aber ich gehe dahin. Und je größer diese Abweichung ist, umso weniger Energie kriege ich. Das heißt, darum heißt es auch Motivationsfluss. Also wenn das im Fluss ist, wenn ich diese Struktur richtig belebe, also die richtigen Dinge tue, um hier reinzuarbeiten, also um das zu befriedigen, dann stehe ich immer mit viel Energie auf, oder fast immer. Wenn man durchzecht hat, ist klar, also dann kann man aber nicht das Schuld dem Organismus geben, sondern man schaut sich selber. Aber dann funktioniert das natürlich nicht mehr so gut. Die Dinge, die mir jetzt aber selber nicht befriedigen können, die versuchen natürlich über Partnerschaften zu befriedigen. Das heißt, wenn ich selbst das Gefühl habe, okay, ich kann mich nicht absichern in meinem Leben oder wahnsinnig hohe materielle Bedürfnisse, weil ich es so gelernt habe, suche ich mir vielleicht einen Partner, der was das bringt. Das ist einfach da dann ein wichtiger Attraktionsfaktor, der was mir da ergänzt. Nur ganz kurz zum Burnout. Burnout ist eben oft, das persönliche Wachstum ist sehr frustriert. Das heißt, man arbeitet den ganzen Tag, hat nicht mehr die Energie, dass man neben der Arbeit was macht, weil es so viel Energie kostet, allein der Alltag. Und wenn ich aber nichts Neues machen kann, nichts, wo ich mich kreativ austoben kann, was ich mir vielleicht auch nicht traue, weil das Sicherheitsbedürfnis auch schon frustriert ist. Und wenn man sagt, du kannst nichts, also probier nichts, dann ist dann ist Talfahrt. Dann steuerst du definitiv ab ins Burnout, wenn du es nicht verstehst und gegenarbeitest. Dann brauchst du eben Menschen, die dir die Energie von außen geben, die dir helfen, eine Richtung zu finden. Weil sobald ich die richtige Richtung wieder habe, beginnt der Fluss wieder. Also es gibt immer diesen Ausweg, aber man muss nicht finden, man muss die Sachen mal grundsätzlich verstehen. Aber ich gehe jetzt gar nicht so in Detail, weil wenn Fragen kommen, kann ich das nämlich wunderbar nur weiter heranziehen. Das ist jetzt immer so ein Punkt, wie wir vorher gesagt haben, die Bedeutung der Werte. Kurzfristige Ziele scheinen sie uns teilweise im Weg zu stehen. Für die langfristigen Ziele sind sie absolute Notwendigkeit. Also wenn ich langfristige Ziele oder große Ziele, wo ich einfach starke Partner brauche, dann brauche ich eine gesunde Wertebasis. Die muss ich dir aber erleben. Und darum sind wir heutzutage ja so ein bisschen skeptisch in der Personenwahrnehmung, weil geredet wird halt viel. Es wird viel geblendet und es ist viel, wo die Oberflächen poliert wird und dahinter ist nichts mehr. Darum sage ich immer, das, was Menschen sagen, das füllt Bände, aber das, was Menschen tun, spricht Bände. Also das heißt, ich orientiere mich eigentlich nur, wenn es Gesten sind. Mehr an die Gesten wie an die großen Worte. Also dann die kleinen Gesten oft gewichtiger. Und das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, weil wenn man auf die Partner sucht, möchte man eben diese Prognostizierbarkeit haben. Das heißt, ich weiß, auf was ich mich einlasse. Und das ist vielleicht, weil es so ein Schlagwort geworden ist, diese Authentizität. Irgendwie heißt das jetzt stehen, vielleicht muss authentisch sein, weil sonst, ja, funktioniert es nicht, oder was ist das? Man braucht sich nur überlegen, das ist auch wieder Freund-Feind-Erkennung. Wenn ich mir nicht sicher bin, ich bin wieder auf dieser Steppe, ich bin am Brombeerbusch, und wenn es da schon Brombeeren gegeben hat, wenn sie anders Kasten haben, und hier hinten, leider rausgekommen aus dem Wald auf die Lichtung, ich bin mir nicht sicher, das sind Freunde oder Feinde. Aber ich habe zwei Alternativen. Ich kann mir auswählen und sagen, servus, geht's, komm drauf, ist ein Krieger, bin erledigt. Oder ich bleibe hinter Busch und schaue mir so lange, bis ich mir sicher bin. Wenn es Feinde sind, schaue ich mir, dass ich mir irgendwie ganz dezent aus dem Staub mache. Wenn es Freunde sind, kann ich eh rausgehen. Aber solange ich mir nicht sicher bin, muss ich davon ausgehen, es kann der Feind sein. Das heißt, solange ich nicht aussehen muss, werde es nicht gehen. Und solange ich mich nicht in eine Freundschaft hineinbegeben muss, in eine Beziehung hineingeben muss, um was geht, werde ich es nicht machen, solange dieses Bauchgefühl nicht passt. Und da stehen uns eben die Geschichten da auch ein bisschen im Weg. Weil wir haben vorher gesagt, der erste Eindruck passiert innerhalb von 10 Sekunden. Glaubt irgendwer darin, er hat eine perfekte Menschenkenntnis. Ich glaube, wir haben es alle schon erlebt, dass der erste Eindruck auch grob täuschen kann. Weil er eben nur aus Vorurteilen, es ist eine reine Konstruktion. Wir haben nichts anderes und es ist auch legitim, dass das passiert. Ein Problem habe ich dann, wenn ich meine Vorurteile gleich zum Urteil mache. Weil ich sage, okay, ja, ich habe perfekte Menschenkenntnis, ich schaue da einmal an. Und das schauen. Nein, keine Angst. Weil was passiert dann? Dann sind wir in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, die einige ja kennen. Das heißt, ich gehe davon aus, jemand ist, den mag ich nicht. Und ich verhalte mich gegenüber so einem Abweisen natürlich. Kurze Antworten, abhaltende Körperhaltung. Das ganze Repertoire. Wie wirke ich aus denen? Unsympathisch. Und wenn ich auf jemanden sympathisch hätte, wird er sich genauso mir gegenüber verhalten. Und dann habe ich auch recht gehabt. Das heißt, ich habe die perfekte Menschenkenntnis. Weil ich mir selber recht gebe. Das heißt, mein Beispiel ist immer, ich Prophet, ich sage, nächsten Wochen brennt da drüben ein Haus an und zündet dann auch nächste Woche. Und ich habe recht gehabt, das ist unglaublich. Also das haben wir echt genial teilweise. Nur, es ist gar nicht so ärgerlich für den anderen Menschen, sondern es ist ärgerlich für mich, weil ich mache mir die Tieren zu, bevor ich überhaupt die Möglichkeit gehabt habe, durchzugehen. Drum ganz schlecht vertragt das Gefühl, dass man tolle Menschenkenntnis hat, mit diesem ersten schnellen Eindruck und diesem Glauben, dass das halt immer stimmt. Also das ist brutal gefährlich. Funktionieren wird das Ganze dann wirklich gut, und da ist jetzt der nächste Riesenhaken, darum hast du vom gefunden Ich zum idealen Wir, nur wenn mein Ich halbwegs beieinander ist, wenn ich weiß, was ich will. Und das ist nicht leicht. Also ich weiß erst seit ein paar Jahren. Ich habe viel probiert, aber ich habe erst ein paar Jahre gewusst, was ich wirklich machen möchte. Gut, dass mir Forschung interessiert, das ist der Mensch interessiert schon. Aber ich habe angefangen als Strategieberater in der Versicherungsbranche und dann mal in der Gesundheitsbranche als Prozess- und Projektberater. Und man lernt natürlich auf allen Wegen, wenn man die Augen offen hat, aber ich habe genau gespürt, das ist nicht meins. Lange Zeit habe ich mir gedacht, das ist eh normal, aber das kann Spaß machen, sonst hast du ja nicht Arbeit. Und man kriegt eh jetzt mal ein Schmerzensgeld und das ist schon okay. Aber irgendwann habe ich gedacht, nein, wir müssen verdammt lang arbeiten. Also gar nicht abzusehen, wie lange es dann wird für meine Generation. Da kommen nur ein paar Reformen. Dann, das kann es nicht sein. Und wenn ich meine Ziele nicht habe, dann kann ich meine Fähigkeiten nicht richtig einschätzen und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, wie soll ich Leute anziehen, die was ähnliche Ziele haben, ähnliche, meine Werte habe, also grundsätzlich ein Teil der Sympathie funktioniert natürlich. Aber wie kann ich die Leute anziehen, die zu mir passen, die mir jetzt begünstigen oder wo man sich gegenseitig bestärkt? Und das ist schon ein Mechanismus, wenn man da klar ist, das funktioniert quasi automatisch. Weil das sind oft echt Nuancen. Und das ist mir auch nicht mehr bewusst, warum es funktioniert. Also seit ich weiß, was ich will, trifft man die richtigen Leute und man erkennt sie ja natürlich auch, wenn man offen bleibt. Das ist ein Grundsatz, was ich mir antrainiert habe, weil es früher nicht gehabt hat, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Früher war ich viel verschlossener, aus der Unsicherheit heraus. Und im Wald habe ich probiert, okay, jetzt gehst du einfach mal offen auf die Leute zu, bist du mal freundlich und dann schaust, was passiert. Und unfassbar, die Leute sind auch freundlich. War ein wahnsinniger Schock und seitdem habe ich gedacht, ja, ist eigentlich irgendwie netter, das Leben, wenn du es so mal lebst, dann lebe ich es jetzt so. Und ja, das funktioniert aber tadellos, muss ich sagen. Also, es ist in Wahrheit ist ja, aber das habe ich ja damals noch nicht so genau gewusst, aber mittlerweile weiß ich, es ist ja auch im Prinzip ein Grundmechanismus. Wenn da, ich gehe immer davon aus, wenn mir schlecht drauf ist, der hat seine Gründe. Der hat einen schlechten Tag gehabt, vielleicht einen Monat gehabt, der hat ein schlechtes Jahr gehabt. Das Kind kann das Schicksal so beuteln, dass da kann kein Mensch was dafür, und dass du mal schlecht drauf bist und mal gereizter bist, das ist komplett normal. Aber der kann jetzt mir zum Beispiel aggressiv ansprechen. Aber ich weiß ganz genau, ich habe mit dem vorher noch nichts zu tun gehabt, das hat nichts mit mir zu tun. Nichts. Und darum kann ich natürlich ganz anders damit umgehen. Wenn ich einen schlechten Tag hätte und ich wüsste das nicht, denke ich mir, super, der sucht Streit, ich brauche ein Ventil. Und dann geht's schon los. Und das führt natürlich zu gar nichts. Und in Wahrheit, wenn es gerade solche Leute, die wirklich gerade schlecht drauf sind, wenn du da freundlich bleibst, wenn du da offen bist, unterstützt, machen die dann nicht gleich auf, aber wenn sie aufmachen, ist das natürlich für die wahnsinnig wichtig. Und da können natürlich super Sachen passieren. Und man muss oft durch einen Panzer durch. Und der Panzer ist beim einen dicker, aber man ist auch gar nicht da. Nur, wenn diese ganzen Sachen weiß und das bewusst einmal eintrainiere und dann wird es zum Verhalten, das ich fühle, und das ist so, dann kann ich mein Leben einfach wahnsinnig viel bereichern und leichter machen. Weil in Wahrheit, wenn man es mit den Menschen passt, dann passt schon verdammt viel im Leben. Da kann man dann macht man nicht mehr viel falsch. Dann sind die schweren Tage nämlich auch leichter zum Ertragen. Man lässt dann die anderen Leute nicht mehr aus, man weiß, es kommt eventuell wieder zurück. Das ist ja auch so eine Geschichte, ich bin schlecht drauf, aber ich lasse das nie, also, weil es kann immer irgendwie ein schlechter Tag sein, man hat schlecht geschlafen und schlecht gegessen. Dann fühlst du dich nicht wahnsinnig super. Aber, und dann klingen teilweise selbst die neutralsten Aussagen irgendwie wie Angriffe. Aber man weiß es bewusst, es ist keiner, aber es fühlt sich so an. Und dann habe ich aber nicht das Gefühl. Weil dann weiß ich, okay, das ist so ein Urding, da würde ich es jetzt rauslassen, sage ich, nein, durchschnaufen, sage, reden wir morgen weiter. Und damit hast du schon viel richtig gemacht. Oder man hält sich wirklich bewusst zurück, die Emotionen einmal. Weil sobald ich in Emotion bin, bin ich nicht mehr sachlich, das ist immer gegenlaufend. Ja. Das heißt, Emotion, Verstand, Vertragtheit, darum auch diese Balance, also so beides auf Vollmaß, das ist super. wissen wir auch, wenn wir wahnsinnig gereizt sind, also wir nicht, aber die anderen, dann horchen sie nicht mehr gescheit zu. Dann ist es wie wenn man gegen eine Wand dreht. Da möchte man vielleicht teilweise schon schlichten und es wird trotzdem als Angriff ausgelegt. Das heißt, man sagt, nein, es war eh nicht so wichtig. Was, es war nicht wichtig? Was ist nicht jetzt los mit dir? Das heißt, du kannst gar nicht mehr schlichten. Wenn er auf 180 ist, dann ist es hier unten. Dann ist es Kampfphase. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie nur zusammenzukommen. Kampf ist das. Solange die Emotionen nicht so hoch sind, kann man nur diskutieren. Diskutieren ist das, ich habe einen Standpunkt, du hast einen Standpunkt, wir tauschen uns aus und versuchen gemeinsam auf einen gemeinsam höheren Standpunkt zu gelangen. Streit ist ihre Meinung, du hast die Meinung, jetzt schauen wir, wer sie durchsetzt. Wahrscheinlich, wenn beide gleich stur sind, gar keiner. Das ist halt dann Richtung Kommunikation, Gesprächskultur. aber ein wichtiger Punkt. Wir sind fast vor der Zeit durch. Ein wichtiger Punkt, was mir halt noch wichtig ist, ist dieses Selbstvertrauen auch in die Fähigkeiten. Weil es wird sehr viel über Körpersprache gesprochen und es wird auch gecoacht im Bereich der Körpersprache. So muss die Hand geben, es müssen 8 Newton weniger Krafteinsatz sein, weil dann ist es gut. Und du sitzt einen halben Millimeter zu weit vorne am Sessel, es wirkt zu aggressiv. Und ich denke, das ist halt schon, wenn ich mir solche Sachen Gedanken machen muss beim Vortrag oder beim Bewerbungsgespräch oder beim irgendeinem Berufsgespräch, dann bin ich nicht bei meinem Gegenüber. Beim Gespräch muss ich bei meinem Gegenüber sein, alles andere ist egal. Also fast, man hat echt krasse Angewohnheiten, man sagt, das irritiert schon gewaltig. Aber Körpersprache funktioniert, sobald ich weiß, was ich will, ist mein Blick ein anderer. Sobald wenn ich weiß, was ich drauf habe, gesund, ohne übertrieben zu sein, man steht stabiler, man spricht stabiler, es wird alles stabiler, weil der Körper ja weiß, wo er hin muss. Solange ich nicht weiß, wo ich hin muss, haben wir dieses Gefühl, der Halt, des fehlenden Halts, dann schweben wir so. Und das ist natürlich nicht gesund, weil der Körper, der braucht eine Richtung, weil sonst fangen da an zu kränkeln, also auch Infektionskrankheiten und so wäre natürlich wesentlich mehr, wenn ich nicht wirklich ein klares Ziel im Leben habe. Das weiß man. Aber vor allem habe ich natürlich keinen starken Auftritt und kann natürlich dann auch keine starken Partner mitziehen. Weil wenn erstklassige Leute suchen, sie immer erstklassige Leute. Das ist nicht nur der Sprachgebrauch, sondern es ist ja logisch. Unsichere Leute suchen sie eher nur schwächere Leute. Was auch fatal ist auch in der Unternehmenskultur. Das heißt, eigentlich muss Stärke von oben vorleben, also Stärke, sinnvolle Stärke. Weil warum suchen sie zweitklassige, drittklassige, weil sie es nicht angreifen können? Ein Erstklassiger will gefordert werden. Ich kenne die Leute, die was wirklich gut sind, suchen sie starke Partner. Du wirst in einem Sport nie Weltklasse sein, wenn du nicht ungefähr gleichwertige Konkurrenten im Umkreis hast. Weil wenn du immer nur gegen Kreisliga-Leute kämpfst, kannst du nicht auf einmal gegen einen Weltmeister antreten. Kannst schon. Aber es wird auf einmal überraschend stark sein, der Gegner. Also nicht schlecht, wenn man die Vorbereitung vorher im gleichen Bereich hat. Ja, also einige Sachen haben wir jetzt angesprochen. Natürlich relativ schnell. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu überladen. Ich habe es trotzdem versucht, nur halbwegs einfach zu halten. Und alles, was jetzt offen ist oder unklar ist oder unstimmig wirkt, würden wir jetzt frei mal in der Diskussion jetzt nur abrunden können.
Okay. Ja? Vielen Dank. Also ich glaube, wir sind alle dabei beim Thema. Danke. Bevor wir mit der Fragerunde beginnen, möchte ich noch ganz kurz einen Aspekt einbringen. Ich glaube, Niklas Luhmann hat das gesagt, dass zum Thema Vertrauen, es ist ja auch eine Reduktion von diesem ganzen sozialen Gefüges. Und das hat mich jetzt erinnert, wie diese grauen Balken und der Hintergrund, dieses Dekodieren einer komplexen Situation ist eigentlich erforderlich, damit ich mein Gegenüber dann verstehe. Weil wenn ich immer so das Gesamte sofort mit vollem Karacho reinfahre, dann habe ich wahrscheinlich sofort einmal die Vorurteile.
Definitiv.
Wenn ich mir nicht die Mühe mache, dahinter zu schauen und wie gesagt ein bisschen aufzudröseln in die einzelnen in die einzelnen Bereiche, das ist mir noch eingefallen.
Das ist aber eher ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, weil die Art der Hektik halt, weil wir reden von so dynamischen Welt und glaube, das ist so lässig, wir sind so dynamisch. Mhm. Aber viele Dinge brauchen eine gewisse Zeit. Die Natur hat einen gewissen Rhythmus. Gewisse Prozesse kannst du nicht über ein gewisses Maß beschleunigen, auch mit einem Katalysator nicht. Das ist wurscht, ob das in der Chemie oder Physik ist. Und das ist beim Menschen auch nicht viel anders. Das heißt, du kannst auch gewisse Einsichten, wie das die Personenwahrnehmung ist, nicht überbeschleunigen. Dann wird es unsauber. Du wirst in der Chemie noch so Verbrennungsrückstände oder Einschlüsse, es passt nicht, es wird instabil, es wird schlecht von der Qualität. Und genauso ist bei den Prozessen im Verstand. Und darum ist diese Ruhe, dass man mal findet und Gedanken sacken lässt, wie man so schön sagt, oder wirken lässt, etwas wirken lassen. Die Ruhe geben wir uns halt oft nicht mehr. Und das ist wahnsinnig schade, weil da wird wahnsinnig viel Qualität verloren, die was man da im Alltag wieder nutzen kann. Großartig schlafen wir zumindest noch. Ja. Das haben wir auch schon mal gesagt, gehört abgeführt, weil für was braucht man schlafen.
Und auch dieser Zusammenhang, der mir jetzt durch den Kopf gegangen ist während des Vortrags, man könnte das jetzt natürlich auch auf organisatorischer Ebene stellen. Klar, das interessiert es mich als Kommunikationsberater besonders. Aber worum es mir jetzt geht, ist dieser Zusammenhang, wenn diese Basis stimmt, dann ist es ja auch ein sozusagen ein Leistungsgarant. Das könnte man jetzt auch für eine Freundschaft bezeichnen. Wenn das alles so funktioniert und diese Mechanismen im Fluss sind, dann ist ja auch der Erfolg einer Freundschaft gegeben. Wenn ich das jetzt auf eine unternehmerische Ebene heben würde, wäre das wahrscheinlich ein betrieblicher Erfolg, wo ich genauso Vertrauen zu meinen verschiedenen Stakeholdergruppen oder Bezugsgruppen brauche. Ne?
Und das ist ja der Wert, was unveränderlich bleibt. Das heißt, die Werte sind eben genau diese, wo das Vertrauen ist. Die Basis kann ich wirklich auf alle Zeiten garantieren. Andere Dinge nicht, weil die Zielstruktur ändern sich für Unternehmen genauso. Das heißt, das öffnet sich neue Marktchancen. Ich brauche auf einmal aber neue Lieferanten. Der hat vielleicht das andere auch, was ein anderer Lieferant bringt. Bleibe ich jetzt dem treu oder gehe ich um, weil dann, wenn ich beide Sachen bestimmt längere Wartezeit, bin ich natürlich in einem Zielkonflikt irgendwo drinnen. Das heißt, wie stark sind meine Werte, wie ist meine Zielstruktur? Genau. Das heißt, das ist immer im Fluss, das ist natürlich bei uns Menschen auch im Fluss, weil unsere Fähigkeiten entwickeln sich letztendlich dadurch aus. Oder ich habe jetzt ein neues Ziel, ich möchte mich selbstständig machen und jetzt lerne ich den kennen, der was sie auch selbstständig gemacht hat. Dann ist das natürlich interessant, weil der weiß jetzt, welche Schritte da notwendig waren. Allein die Formalismen, das ist ja, obwohl es geht eigentlich, ist ganz so tragisch, wie ich mir das vorgestellt habe, aber trotzdem, dann ist das ja jetzt was mir nützlich ist, das fehlt mir gerade. Und auch langfristige Sachen ändern, also gewissen Schwächen stößt vielleicht ab. Gewisse Stärken legst du zu, dadurch ist es für andere wieder attraktiver. Das ist schon, das Schöne ist ja, das ist es eh dynamisch. Dynamisch ist so schön, aber halt nicht übertreiben.
So, wir möchten Ihnen natürlich jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Da ist schon eine, bitte.
Frage auf der Ebene, nicht auf der individuellen Ebene, sondern bleiben wir auf der Ebene von Unternehmungen.
Okay.
Wir leben in Zeitalter der Globalisierung und es ist immer wieder notwendig, dass europäische Firmen mit einer asiatischen oder südamerikanischen Partnerschaft eingeht. Und das garantiert das Wertesystem ein anderes wie bei uns. Wie sehen Sie diese Problematik dann? Dauert es dann umso länger, bis das Vertrauen da ist? Oder wird man sie mit Verträgen absolut absichern, dass nichts passiert?
Naja, das ist eine super Frage, ja. Weil dann natürlich zwischen den Kulturen eben Werteunterschiede und vor allem auch, wie sie kommuniziert und ausgedrückt werden, das ist wahnsinnig spannend. Verträge, da hat immer der Recht, was am besten Anwalt nachher hat. Kennen wir kaum, also die Verträge, die wasserdicht sind, die so perfekt geschmiedet sind, dass du nicht irgendwo angreifen kannst. Und Verträge sind eh notwendig heutzutage. Man kann es eh nicht mehr wegdenken. Aber ich habe tatsächlich ein paar Partnerschaften, wo ich mehr oder weniger auf Handschlagprinzip arbeite. Wo ich auch sage, okay, die und die Erfolgshonorare prozentual, aber auf Handschlag. Weil man nur solche Leute sucht. Und man fängt klein an. Und wenn es nicht funktioniert, ist das auch weg und das ist aber vorbei dann für mich.
Aber ich möchte jetzt trotzdem das nochmal aufgreifen, so wie wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe, gibt es einen Unterschied in sozusagen einem Wertekodex, der kulturell bedingt ist?
Gibt es ja definitiv. Also gewisse Werte sind schon relativ universell. Das heißt, wenn man ganz, ganz oben ist, so dieses Gemeinschaftserhalt letztendlich, das hat im Prinzip jede Kultur, sie drückt es auch unterschiedlich aus natürlich. Diese interkulturellen Schichten sind wahnsinnig spannend. Man muss halt extrem aufpassen, dass man nicht falsch gedeutet wird durchs Verhalten. Weil da sind wir genau in diesem heiklen Punkt. In gewissen Ländern, wenn es nur drauf geht, darum geht, ist es zusammen das Teller oder ist es nicht zusammen? Bei uns ist es höflich, wenn es Teller zusammen ist. Das heißt, der ist maßvoll, der weiß, was sie gehört. Da schließe ich auf die Werteebene. Jetzt mache ich das im asiatischen Bereich, in vielen Ländern ist es oder an der Käseskop unhöflich. Und mir wird so lange nachgereicht, bis ich es nicht mehr schaffe. Und wenn ich so oft zusammen ist, wirklich maßlos und angriffig. Und oder in Japan, wenn du in ein Haus reingehst und sagst, das ist eine schöne Vase, dann fühlt sich der so verpflichtet, diese Vase zu schenken. Da muss ich aufpassen. Also Komplimente zur Frau oder so.
Wenn du aus der Ming-Dynastie ist, wird man nehmen, ja. Okay.
Dazu, es gibt ein Schwarz-Weiß-Beispiel, das ist China und USA. Amerikaner entwickeln Verträge und bemühen sich, alles hineinzuschreiben, was passieren könnte. Chinesen sehen den Vertrag als Beginn einer Beziehung und wenn es ein Problem gibt, dann wird darüber geredet. Das versteht der andere natürlich nicht, wenn man eher einen Vertrag haben, als wenn wir vorhin zum Verhandeln an. Also das müsste man vielleicht noch
ergänzen. Okay, danke für die Ergänzung.
Ja, dieses Feld ist natürlich wahnsinnig groß.
Kleinen Moment, wenn Sie nur einen kurzen Moment warten, bis das Mikro da ist.
Bitte. Zwischen jungen Ägyptern und einer jungen Linzerin oder Österreicherin dürfte sich Ähnliches abgespielt haben, wie jetzt geschildert zwischen Amerikanern und Chinesen. Die beiden sind wahrscheinlich aufgrund der hochfliegenden Hormone ziemlich rasch zum Entschluss gekommen, die Ehe zu schließen. Aber nicht die Zivilehe nach österreichischem Recht, sondern die Ehe nach ägyptischem Recht in einer Moschee. Also der Ägypter ist ein Muslim. Und an und für sich hat man mit ihm ganz gut reden können. Er hat auch sein betriebswirtschaftliches Studium, was er in der Nähe von Kairo schon zumindest so weit absolviert hatte, was man bei uns mit dem ersten Studienabschnitt vergleichen kann. Das hat er also an der Johannes Kepler Universität fortgesetzt.
Darf ich Sie bitten, dass Sie zur Frage kommen? Das wäre dann, haben nämlich die anderen auch noch die Möglichkeit, dann ihre Fragen zu stellen.
Diese Ehe wurde so schnell wieder geschieden, so schnell sie geschlossen worden ist. Und zwar nach 6 Wochen. Das ist ganz einfach gegangen nach muslimischem Recht. Ein Kopte war er nicht, der Ägypter, weil Kopten soll es nicht möglich sein, eine Zivilehe zu schließen und schon gar nicht sich scheiden zu lassen. Aber ein Muslim und eine Linzerin waren nach 6 Wochen wieder geschieden.
Was war die Basis? diese Frage, glaube ich, werden wir heute auslassen. Naja, was die Basis zwischen den...
Wenn es schnell geht, also glaube ich, das kann man der Fantasie überlassen.
Kann man der Fantasie nachgehen. Gibt es noch weitere Ideen? Da bitte die Dame im Gelben.
Das ist natürlich wahnsinnig schwer in so kurzer Zeit die tieferen Ebenen dann wirklich zu erkunden, wenn die rosa-rote Brille noch da ist.
Ich habe eine wesentlich einfachere Frage. Ich wüsste gern zum Thema Selbstvertrauen 2 Dinge. Mhm. Das eine, wovon wird es genährt, warum ist es so unterschiedlich ausgeprägt? Mhm. Und das zweite ist ein bisschen gefärbt von Erfahrungen. Selbstvertrauen ist nicht gerade ein Sympathieträger. Also, oder ein Selbstvertrauen ängstigt die Menschen, stelle ich fest. Also, könnten Sie dazu was sagen, bitte?
Ja, ne, super Auflage, danke. Ja. weil das ist genau einer dieser Punkte, wo man sagt, da ist diese Balance so wahnsinnig wichtig. Mhm. Selbstvertrauen ängstigt natürlich vor allem die Menschen, die selbst nicht wahnsinnig starkes Selbstvertrauen haben. Also, auch wie viel Selbstvertrauen man nach außen. Da geht es um das Thema, also Freund sein, also Bedrohung oder nicht Bedrohung. Also jemand, der stark ist, und ich bin mir nicht sicher, dass mein Freund ist, nehme ich natürlich, je stärker ist, sind es halt noch mehr als Bedrohung. War. Das heißt, wenn ein Mensch sehr, sehr stark wirkt, dann sollte er sehr freundlich wirken, um nicht doch zumindest, sage ich mal, widersprechende Gefühle auszulösen oder ein bisschen einen Abstand auszulösen. Selbstvertrauen, darum auch diese Folie, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wird ja oft auch synonym verwendet, jetzt in unserem Sprachgebrauch, also man verwendet auch Selbstbewusstsein als Selbstvertrauen, weil die Frage war, okay, wie gewinnt man es auch, oder wie, ja. Ja, ist, also Vertrauen, ein stabiles Selbstvertrauen, also es gibt 2 Arten, wie ich es gewinnen kann. Ich kann Ihnen einfach so lange sagen, Sie sind so super, Sie sind so gut, bis Sie es glauben. Wenn Sie aber nicht wissen, warum ich das sage und auf was dieses Vertrauen begründen kann, ist natürlich kein stabiles Selbstvertrauen. Weil Sie gehen hinaus, Sie gehen in die Welt, Sie bekommen Niederlagen und es steckt keiner mehr da, der was einen auf die Schultern klopft, dann sind sie vielleicht Selbstvertrauen hoch gewesen, aber sie haben keine Säulen, wo das draufsteht. Sieht man immer wieder bei diesen Stars, die natürlich, solange sie Erfolg haben, wollen sie die Leute in dieser Sonne wärmen. Ja.
Bricht der Erfolg weg, ist dann Selbstvertrauen.
Genau, aber die haben natürlich hunderte, tausende Leute, die ihnen auf die Schultern klopfen. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen Gegenphysik. Du klopfst auf die Schultern, trotzdem gehen sie auf, aber halt wie Icarus, irgendwann, die brauchen keine Sonne, sondern da ist jetzt, also wenn die fallen, die brechen sich die Füße emotional. Dann wahnsinnig natürlich auch im Frust, dann Suchtgefahr natürlich maximal. Weil Suchtgefahr immer dann am größten ist, sondern Frust dann. Echtes Selbstvertrauen gründet auf einem klaren Selbstbewusstsein. Das heißt, wo man da schon Selbstbewusstsein ist, diese Klarheit, die innere Klarheit, was sind meine Wünsche und Träume, das heißt, das ist das Höchste, was ich mir vorstellen kann, was ich erreichen möchte. Dann, was sind meine Ziele? Ziele sind Träume, die ich mir zutraue zu erreichen und die auch durch einen Zeitrahmen irgendwo presse. Dann meine Fähigkeiten, ganz, ganz wichtig, meine Stärken, aber auch meine Schwächen, weil an die Schwächen, die arbeiten ja an unserem Selbstvertrauen, halt aber negativ. Und die Voraussetzung für gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist eine gesunde Selbstkritik. Ich kann natürlich als wahnsinniges Selbstvertrauen haben, indem ich arrogant werde. Das heißt, ich verschließe mich meinen Schwächen. Ich sehe es einfach nicht mehr. Ich bin perfekt. Perfektion hat keine Schwächen. Gibt's nicht. Wahnsinnig sympathisch. da ist aber wurscht, ob man, also die sind auch nicht sympathisch für Leute, die gut sind. Weil die ganz genau schauen, okay, wie selbstkritisch ist einer. Selbstvertrauen und Selbstkritik, wenn es zusammengeht, dann ist das perfekt. Selbstvertrauen, also Selbstkritik im Sinne, okay, probiere mich aus. Oder wenn wir es abkürzen, wie komme ich zum Selbstvertrauen? Ich muss wirklich wissen, was meine Ziele sind. Aber wirklich meine innersten, höchstpersönlichen Ziele. Nicht das, was der Papa mal gesagt hat, was ich machen soll, oder was die Freunde machen, und ich mache es nach, weil die Freunde so schätze. Sondern, wo sehe ich Sinn drin? Und dann muss ich mich, dann habe ich genug Motivation, mich auf den Weg zu machen, es zu versuchen. Weil das machen wir nicht, weil oft stehen uns unsere Schwächen im Weg und sagen, nein, das träume ich nicht zu. Und ich konfrontiere mich nicht mit was, wo ich da nicht wahnsinnig viel Sinn drin sehe. Ich hätte mir nicht in die ersten Vorträge eingestellt, wenn ich mir gesagt hätte, okay, das, was ich vermittle, da sehe ich einen Sinn drin, dass das vermittelt wird. Und das, du bist halt wahnsinnig, und wer redet schon gern vor Leid nach der Schule heutzutage? Also nach der Schule keiner mehr zumindest, also fast keiner mehr. Und du gibst in diese Situation nur rein, wenn du ganz, ganz sicher weißt, das finde ich wichtig. Das heißt, es ist alle, der erste Anfang ist immer, was ist mir wichtig, da muss ich mir einen Weg machen. Und dann durch den Selbstzweifel werde ich ja besser. Das heißt, vielleicht kriege ich mal einen Rückschlag, aber ich werde es weiter probieren, weil es mir so wichtig ist. Und wenn ich besser werde, kriege ich aber das positive Feedback. Und wenn man richtig auf die Leute zugeht, mit Freundlichkeit, Offenheit und ganz, ja, ganz
kurz. Ich finde aber die Unterscheidung auch sehr schön, weil, ja, Selbstbewusstsein in meinem Verständnis heißt, ich bin mir selber bewusst, wer ich bin, was ich kann, wofür ich stehe. Und daraus abgeleitet kann ich darauf vertrauen, dass ich das eben kann und wer ich bin.
Ja, aber man muss schon am Weg sein. Weil sonst, ja? man braucht schon die Erfolge. Erfolge sind einfach das, was uns am meisten Selbstvertrauen gibt. Das Bestätigung im Tun.
Ja. Sie kriegen noch schneller ein Mikro?
Ja, genau.
Für die anderen? Super,
wenn man das. Im Englischen gibt es den Ausdruck self-conscious.
Ja.
Wenn man es übersetzt, heißt das scheu sein, unsicher sein. Das heißt, das englische Denken sieht jemanden, der sich seiner selbst sehr bewusst ist, als jemanden, der unsicher ist. Wie könnte man das jetzt erklären? Jemand, der sich seiner selbst sehr bewusst ist, wirkt unsicher. Das ist das englische Konzept. Eigentlich ganz anders. Also wenn ich mir meiner selbst zu sehr bewusst bin, passt meine Haare, passt meine Kleidung, vielleicht bringt mich das dazu, eher unsicher zu sein. Das war gut die Unterscheidung, ja?
Ja. Das ist natürlich auch schon interessant. Wenn ich sehr bei mir bin, das bin ich ja in Wahrheit dann, wenn ich sehr unsicher bin. Das finde ich sprachlich aber sehr schön. Also das ist manche Sprachen haben exaktere oder schönere Wörter dafür. Das wissen wir, wenn es uns schlecht geht, wenn wir unsicher sind, dann denken wir über uns selber nach. Dann sind wir sehr bei uns. Wenn wir sehr klar sind in unseren Zielen und wir trauen uns zu, dann konzentrieren wir uns aufs Ziel oder auf den, der was mit zum Ziel verhilft, dann sind wir in der Wahrnehmung viel stärker draußen.
Ja.
Und die Unsicherer sind wieder das Bewusstsein mehr auf uns gerichtet. Bewusstsein ist ja nichts anderes wie ein Lernprozess. Das ist immer auf das gerichtet, was uns gerade am meisten gestört und beschäftigt. Genau. Das, was läuft, das läuft. Da braucht man kein Bewusstsein.
Wenn es läuft, dann läuft. Okay, ganz hinten.
Was ich noch wichtig finde, ist, dass man unterscheidet zwischen Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein, weil, wie die Frau schon gesagt hat, Selbstbewusstsein ängstigt Menschen. Aber das finde ich ist eine zu starke Aussage.
Ja.
Weil, also meiner Erfahrung nach, wahres Selbstbewusstsein macht Menschen höchstens neidisch, weil sie selbst diese Eigenschaft nicht haben. Mhm. Und vorgeschütztes Selbstbewusstsein ist sehr laut und sehr dominant und ängstigt deswegen Menschen. Aber das hat keine Grundlage.
Mhm. Okay.
Ja. Und wahres Selbstbewusstsein ist genau das, was Sie gehabt haben bei der Grafik, von wegen Werte, Ziele. Je besser man einen anderen kennt, desto sympathischer wird man, dann hat man diese Handschlagqualität. Und es ist genau dasselbe mit einem Selbst. Je mehr man sich selbst kennt, desto selbstbewusster, desto mehr Selbstvertrauen hat man. Es liegt eigentlich im Wort schon. Vertrauen, vertraue ich mir selbst, kenne ich mich selbst.
Mhm. Ja.
Und es ist deswegen wegen den Erfolgen so aufbauend, weil man weiß, man hat was geschafft und man weiß, was man machen kann, man weiß das ganz genau.
Mhm.
Und grundsätzlich können wir uns auch unsere Misserfolge genauso zu Herzen nehmen und drüber nachdenken und können die dann genauso als Information für uns selbst, als Lehre, ebenso verwenden, weil wir wissen, wir haben das nicht geschafft. Warum? Und dann kann man, ja, es geht eigentlich nur um die Selbsterfahrung.
Mhm.
Also,
okay.
Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass wirkliches Selbstbewusstsein Menschen irgendwie ängstigt, sondern es ist wirklich, ja, man muss es einfach erwerben.
Mhm, mh.
Definitiv, das kriegt man auch nicht geschenkt. Man kriegt es vielleicht gestohlen, aber geschenkt kriegst du es nicht.
Ja.
Das ist aber ein wichtiger Punkt nochmal wegen Selbstvertrauen. Der Umgang mit Misserfolg, das wird uns auch nicht richtig beigebracht oft. Also dieses Scheu von Fehlern und dieses schnelle Zuschreiben von Schuld, also sobald was passiert ein Unternehmen.
Sofort werten.
Wer war schuld? Ja? Mhm. Ganz egal. Meistens passiert ja zwischen die Zuständigkeiten oder blöde Missverständnisse. Hauptsache man einen Schuldigen und hauptsache man weiß nicht. Warum, was die Ursachen waren, ist oft gar nicht so wichtig. Hauptsache man hat nicht Schuld gehabt.
Mhm.
Wahnsinnig schlechte Kultur. Mhm. Für, auch eben bei Unternehmen. Da geht es auch darum, okay, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Und aus den Fehlern lernen wir am meisten. Also Leidenschaft, das ist für mich wirklich so eine schöne Sache. Also aus Leidenschaft sie wirklich so viel. Die Dinge, wo ich am meisten gescheitert bin. Die weiß ich heute noch und ich werde es nie wieder falsch machen.
Ja.
Und das ist wichtig, wie ich damit umgehe. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ganz kurz eine Zwischenfrage, die sich jetzt bei mir auftut. Dieses Wertedenken und dieses Bewusstsein, welche Werte für mich relevant sind, das ist doch, eigentlich muss ich ein sehr selbstreflektierter Mensch sein, dass ich überhaupt einmal erkenne, welche Werte, wofür ich stehe und welche Werte mir wichtig sind.
Ja,
das ist ja nicht was, was
schwarz-weiß
am Tisch liegt.
Ja,
so, einfach so.
Dass man es bewusst ist, nicht. Man kann natürlich, wenn man ein super Elternhaus hat, das Glück hatte, auch mit den richtigen Leuten beieinander sein können, kann man schon sehr gesund sein und ausgeglichen sein. Dass man es bewusst macht, macht man eh meistens, wenn es eben nicht so gut rennt. Das haben wir wieder da. Aber man muss natürlich, das braucht eine gewisse Reflexion. Das Buch ist im Prinzip so ein bisschen Anleitung. Wenn die Trainings kann ich vermitteln, und ich habe jahrelang gebraucht, bis ich so schon schreiben habe können, dass man dann sich selber auch eben reflektieren kann anhand von so einem Raster und dass ich das immer erarbeiten kann, einfach Klarheit für sich zu schaffen. Weil dann kann ich es verändern.
Mhm.
Aber es kommt nicht richtig, ich muss es mir verstehen, weil ich kann auch mit dem Auto schrauben, aber es wird dann nicht mehr fahren.
Ja, ja.
Aber an unserem Verstand, unserem Gefühl halt basteln, laufen so intuitiver wegen, also viele Leute haben gesagt, okay, ich habe zehn Selbstvertrauen, jetzt gehe ich in einen Kurs rein, wo ich Selbstvertrauen aufschmeiße. Und kommen so raus, weil sie nicht aufgeputscht haben.
Mhm.
Und wundern sie, dass sie die Leiterweise abwenden dann.
Mhm.
Und weil es einfach nicht in der Balance ist, weil sie die Zusammenhänge nicht verstehen. Und es geht um die Zusammenhänge.
Okay.
Weil diese Selbstreflexion ist Grundlage, absolut. Mhm.
Da war jetzt noch
ein Fall. Ich wollte eigentlich ja genau auf das
zugreifen. Okay.
Eben, ich denke mir, das sind so die Grundbedürfnisse im Wert der Ziele. Ist eigentlich das, was wir in unserer Kindheit in die Wiege eigentlich gelegt kriegen sollten. Und da immer wieder das Thema mit Burnout eigentlich kommt, weil man denkt, warum sind jetzt gerade in der jetzigen Gesellschaft einfach so viele Burnout-Patienten da, ja, und Klienten, wo man einfach sagt, dann sind diese Werte nicht mehr vorhanden oder ist einfach wirklich, es wird, glaube ich, von den Menschen einfach ganz viel Selbstreflexion erwartet oder auf Grund gesetzt an die Firmen. Wo ich mir einfach, wo die Frage für mich jetzt ist, wie kann ich diese Ziele, Werte überhaupt erlangen, wenn ich die zum Beispiel nie gekriegt habe? Mhm. Ja, und da ist eben genau die Frage, ich meine, das sind eben Dinge, da muss ich so viel Selbstreflexion machen, mhm, bei mir selber so viel Selbstvertrauen haben, dass ich eigentlich überhaupt einmal zu dem Ziel hinkomme. Mhm. Ja. Und da ist jetzt für mich einfach einmal die Frage, wie kann ich das im Zusammenhang im meisten mit den Burnout-Geschichten sehen und Harnschlag und so weiter.
Ja. Mhm. Okay, da gibt es ja reichlich Erfahrung darüber.
Ja, also Burnout, also in Wahrheit ist es eine Unterfüllung vieler Bedürfnisse und die Unsicherheit, also dass man eben keinen Zutrauen hat, etwas daran zu ändern, dann landet im Burnout. Das heißt, das ist eine Frustration oft der sozialen Bedürfnisse, das heißt, es kann zu Hause nicht passen, dann oder gemobbt und zu der Arbeit, also wenn es ungenügend Arbeit geht, Sinnlehre in der Arbeit, mangelndes Selbstvertrauen, das heißt, dann traue ich mir nichts ändern, das ist radikal, weil ich mir nichts ändern traue, frustriere natürlich dieses Bedürfnis nach persönlichem Wachstum auch noch. Und diese Folie zeigt das jetzt ein bisschen die Zusammenhänge, das heißt, Ziele, Selbstvertrauen, Fähigkeiten, das Verstand, mit dem Verstand zu fassen, welche Wege ich gehen kann, die Werte und das Umfeld, wenn die Sachen passen, halbwegs passen, nie 100%, werde ich nie ins Burnout fallen. Das ist unmöglich, das lassen wir hier gar nicht zu. Burnout ist ja ist einfach nur ein Schutzmechanismus, das ist die absolute Notbremse, weil ich die Signale vorher halt schon ignoriert habe, diese fehlende Energie, dieses schwerer Aufstehen, die Appetitlosigkeit, dass man nicht mehr gescheit schlafen kann. Also der Körper redet eh schon laut, nur teilweise hören wir nur, wenn er schreit oder wenn er komplett in Obdachung verzückt. Wenn die Sachen passen, wenn mein Umfeld passt, wenn ich weiß, wenn ich einen Sinn in meinem Leben sehe und genug Selbstvertrauen habe, gibt es fast nicht. Also dann werde ich immer Energie haben. Das ist so ein bisschen die Folie da. Also man muss halt ein bisschen für die Sache brennen, das hilft. Dann brennt man nicht aus.
Okay. Es gibt so einen Fall auch, wo man ins Burnout kommen kann, oder Situationen, wo man genau sein Ziel verfolgt und so weiter. Ich habe eine persönliche Bekannte, gute Freundin, die ist in Burnout geschlittert, in einem Sozialbereich. Sie ist in ihrer Aufgabe aufgegangen, sie hat sich voll reingehängt, sie hat volle Arbeitszeit geleistet, mehr als man tun soll, und hat einfach alle ihre Energie da rein gebuttert. Und ihr ist die Energie ausgegangen. Das ist eben die andere Art von Burnout.
Darf ich eine Frage stellen?
Gern.
Hat sie sich von den Strukturen dort unterstützt gefühlt? Hat sie das?
War in dem Fall jetzt nicht das Problem.
Ja.
Das Weil war Einzelbetreuung von sozial schwierigen Menschen.
Okay.
Also.
Da muss man schauen. Also da muss ich immer aufpassen mit dieser Balance von Altruismus und Egoismus. Wie viel Energie kann ich rausgeben? Weil das ist natürlich, das gibt es wahnsinnig viel Sinn, aber ich sehe so viele schlechte Dinge, die ich aber auch verarbeiten muss. Das kostet schon wahnsinnig viel Kraft. Eben die höchsten Burnout reiten, also wahnsinnig viele aus dem Sozialbereich. Wahnsinnig viele. Wahnsinnig viele Menschen, die aber auch in den Sozialbereich wollen, wenn sie lange Zeit was anderes gemacht haben, weil sie eigentlich schon was geben wollen. Aber da geht es um diese Balance. Also wie viel kann ich innerlich da verkraften? Man braucht ja diesen Abstand immer wieder mal. Das braucht aber überall. Also auch wenn ich wissenschaftlich arbeite, das gehört einmal, man geht einmal Wochen woanders hin und macht mal ganz was anderes. Oder wenn man wahnsinnig tief in einem Projekt ist, okay, beim Deadline anrückt, hilft es eh nicht. Aber hier unterstehst du noch an die Dinge dran, dann du brauchst diesen Abstand. Und man kennt es aber nicht mehr, weil man muss ja funktionieren. Man funktioniert halt nicht mehr, wenn man kaputt ist. Das ist halt das Problem.
Okay. Gibt es sonst noch Fragen?
Ja. Ich will aber zurückkommen auf das Stichwort Fehlerkultur.
Ja.
Und Sie als Ihnen als Unternehmensberater oder Organisationsberater kann ich die Frage jetzt stellen. In vielen Unternehmen gibt es ja Qualitätsmanagementsysteme.
Ja.
Die sollten ja die Fehlerkultur ändern. Nämlich Fehler aufzeigen, damit man weiß, wie ist er entstanden und was kann man tun, damit er nicht mehr passiert. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Praxis, ist das ein geeignetes Instrument, dieses Ziel zu erreichen, oder ist das nur ein bürokratischer Aufwand?
Es ist ein Werkzeug, es kommt darauf an, wie man es verwendet, aber es ist bei jedem Werkzeug. Also ich habe schon in Unternehmen gesehen, wo es sinnvoll eingesetzt worden ist, aber da ist ja wirklich, wie wende es an? Das heißt, wenn die Leute nicht den Mut haben, etwas anzusprechen, dann kriege ich nur die offensichtlichsten Sachen, die ich dann bearbeiten kann. Fehlerkultur, das ist für mich schon, das hat mehr mit dem Denken zu tun, als jetzt mit Papier, ehrlich gesagt. Das heißt, Wahnsinn, sie machen mir, also diese Qualitätsmanagementsysteme, egal ob es jetzt ISO ist oder EFQM oder wie sie alle heißen, die verschiedenen Branchen, sie geben mir eine Methodik, um einen Fehler aufzuzeigen und dann abzuarbeiten, okay, was sind die Ursachen und wie kann ich es umsetzen.
Und das auf standardisierten
Prozessen. Ne? Das ist das. Aber natürlich, wenn die Unternehmen, was richtig gut funktioniert, die brauchen das teilweise nicht. Außer es ist wahnsinnig komplex, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt, dann hol ich mir halt ein Team, das das aufarbeitet. Aber Fehlerkultur, oft gehören die Sachen einfach nur gescheit ausgeredet.
Aber das ist sicher das ist ein wichtiges Stichwort, die Komplexität auch in Unternehmen, in internationalen Unternehmen, wo es darum geht, Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu managen, wird es ohne solche Prozesse einfach nicht gehen. Meiner Meinung nach ist kein Ersatz für einen ordentlichen Umgang miteinander.
Ja, also man braucht beides.
Ist sicher beides gefordert.
Ja.
Sehe ich genauso.
Definitiv.
Da haben wir noch was. Sie haben zuerst erwähnt, Körpersprache trainieren. Mhm. Kann man das überhaupt trainieren? Vor 30, 40 Jahren habe ich gelernt, Körpersprache, das ist das Wirkliche, was man ausdrückt und das, da kannst du nicht verstellen. Ja. Also kann man das jetzt trainieren oder nicht?
Ich bin kein Freund davon, wie ich es vorher schon kundgetan habe. Es gibt halt Dinge, die man sich vielleicht eingewöhnt hat, die störend wirken. Also ein Beispiel, was ich bringe, das war halt mal in einem Training, wo wir Bewerbungsgespräche gehabt haben und die Person hat immer diese Daumenkreisel gemacht. Und man wird ganz unruhig, wenn man da gegenüber sitzt und man möchte sprechen damit. Also ich werde nervös dabei und denke, okay, die Person fadisiert sich und so. Und nachher haben wir gefragt, ja, okay, oder haben wir gesagt, super Gespräch, aber das mit Daumenkreiseln, das würde ich lassen. Und so, was für Daumenkreiseln? Mhm. Naja, das die Daumen halt so, nein, das mache ich nicht. Und das ist halt, gewisse Dinge sind uns nicht mehr bewusst. Ja. Oder dass man sich zu oft ins Gesicht greift. Das kann einfach so drinnen sein. Es ist ein motorisches Muster, wo ich sage, okay, das muss man einmal wieder bewusst machen. Dann kommt so der Impuls, aber ich unterdrücke mir bewusst und dann ist er irgendwann weg. Aber der hat aber keine Verankerung mehr, das ist kein Ausdruck meines jetzigen Befindens, sondern das ist ein altes Bewegungsmuster. So wie man ein falsches Gehen angewöhnen kann oder falsch heben.
Ja.
Da macht Sinn. Aber die normale Körpersprache, bitte?
Was Sie jetzt geschildert haben, ist für mich nicht Körpersprache.
Ja, eben.
Irgendeine Fehlmotorik.
Ja, also das ist ein Bonsai, wo man die Störenden weg und die natürlichen Geschichten lässt man lieber. Also, wenn ich da zu viel zum Denken anfange, dann bin ich nicht mehr rund.
Ja. Ist es nicht so, dass der Schauspieler Körpersprache trainiert?
Der Schauspieler dann teilweise ein bisschen über, weil ich habe mit Schauspielern ein bisschen gearbeitet, also die müssen lernen, wie ich etwas darstelle, ja, das ist richtig. Weil es im Kleinen, also jetzt zumindest beim Kino war es nicht so tragisch, aber wenn man ein kleines Fernseher hat, dann muss ich teilweise die Gesten einfach größer machen, damit es wirken. Das heißt, da werden einfach die Gesten größer gemacht. Aber gut, der Schauspieler sagt selber, wenn ich eine Rolle nicht fühle, kann ich es nicht spielen. Das heißt, die versuchen eigentlich in der Rolle zu sein, weil dann brauchen sie über das. Sie können auch nicht über alles nachdenken, was sie machen. Sie trainieren natürlich genauso, wie man die Stimme trainieren kann. Das heißt, die Stimme, man kann, weil unlängst von der Ingrid Amann, die als das Stimmtraining gesehen habe, einfach, dass man mehr Volumen hat, damit man aussagekräftiger wird. Das kann ich natürlich trainieren, weil das erweitert einfach die Präsenz. Und das machen die Schauspieler natürlich auch. Aber die Schauspieler, mit denen ich immer gearbeitet habe oder kenne, die sagen, okay, ein guter Schauspieler schauspielert nicht so, wie wir das glauben, sondern der ist in seiner Rolle drinnen. Okay. Und dann passiert die Körpersprache. Ja, das ist dann nicht aufgesetzt. Wenn es aufgesetzt wird, merkt man das, also ja, das sieht man eh oft genug.
Ja.
Das ist auch das mit dieser gecoachten Rhetorik. Das, was uns teilweise auch schon so ein bisschen nervt, sage ich jetzt einmal, oder? Also auch im politischen Bereich, es ist einfach so. Und es gibt nur ein paar, die diese Trainings machen. Und die sprechen alle sehr ähnlich. Jetzt haben wir aber kein Gefühl mehr dafür. Also was da ist echt oder was unecht ist und dadurch.
Und es wird sehr stark vereinheitlicht dann
irgendwie. Damit vereinheitlicht, genau. Weil wenn ich mir nicht sicher bin, ist es echt. Oder wenn ich mir sicher bin, ist es Freundesfeind. Und das heißt, da werden wir halt sehr skeptisch. Also ich freue mich schon wieder auf so einen richtigen, authentischen einmal.
Mit Ecken und Kanten.
Ja, mit Ecken und Kanten, obwohl ich weiß, wo ich dran bin, der macht halt Meter. Also das ist ganz klar.
Okay. Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei Dr. Jörg Grenmeier bedanken für seinen Vortrag, für seine Ausführung, für seine Expertise. Ich möchte auch noch mal kurz auf dieses Buch hinweisen, von dem wir heute schon öfter gesprochen haben, vom gesunden Ich zum idealen Wir, wer sich dann, wie gesagt, noch in die Materie vertiefen will. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Kommen und auf bald ein Wiedersehen im Kepler-Salon.
Danke.